Ich habe vor gefühlten 100 Jahren Schülerpraktikum in meinem Taunuszentrum gemacht. Bei Radio Diehl. Das war so eine Elektronikkette, die heute ungefähr so modern klingt wie Diskettenlaufwerk oder Telefonkarte. Oder bitte legen Sie die CD-ROM ein. Ich war 15 oder 16 und für den Einzelhandel etwa so begabt wie ein Fisch für die Steuerberatung. Meine Motivation lag morgens außerdem so zwischen innerer Kündigung und akutem Winterschlaf. Also beschloss ich, mich vor Arbeitsbeginn mit einer heißen Schokolade aufzuputschen. Ich und die anderen Praktikanten kamen weit vor Ladenöffnung ins MTZ. Die Rolltreppen standen noch. Die Geschäfte waren dunkel, überall diese komische Einkaufszentrumstille, in der selbst die Schaufenster aussehen, als müssten sie erstmal wach werden. Nur nicht vorm Tschibo. Vom Tschibo standen schon Menschen. Ältere Menschen, viele. Eine richtige kleine Versammlung. Als gäb's gleich Kaffeemaschinen für 5 Mark oder die letzte Packung Thermounterwäsche Deutschlands. Aber es gab keinen besonderen Anlass. Keine verknappte Ware, kein unschlagbares Angebot. Es war einfach Dienstagmorgen, mitten im Mai. Und trotzdem standen die da. Und warteten darauf, dass die Tür endlich aufging. Ich fand das völlig absurd. Auch weil ich 15 war und nur dachte, warum sitzen die denn nicht vorm Rechner und spielen GTA, wenn die doch immer frei haben? Warum steht man freiwillig vor einem geschlossenen Tschibo? Warum ist man so früh in einem Einkaufszentrum? Und was kann in diesem Laden warten, das so dringend ist? Heute glaube ich gar nichts. Oder eben alles. Ein Kaffee, ein Stück Kuchen, ein Tisch, an dem später noch jemand anderes sitzt. Vielleicht warteten diese Menschen nicht darauf, dass ein Laden öffnet. Sie warteten darauf, dass der Tag anfängt, dass jemand Guten Morgen sagt, dass sie irgendwo sein können, ohne allein in ihrer Wohnung zu sitzen und dem Kühlschrank beim Brummen zuzuhören. Das ist so. Für viele von uns. Manchmal warten wir vor Türen, weil hinter ihnen was liegt, das wir brauchen oder glauben zu brauchen. Und manchmal warten wir vor Türen, weil wir einfach nicht wissen, wohin wir sonst gehen sollten. Das ist ein nicht unwichtiger Unterschied. Ich weiß, ich habe in meinem Leben lange vor Türen gestanden. Vor denen, von denen ich überzeugt war. Wenn diese eine aufgeht, dann wird alles gut. Die Tür zu einem Menschen, zu einer Anerkennung oder zu irgendeiner Version meines Lebens, die in meinem Kopf schon vollständig eingerichtet war. Die Couch stand, die Bilder hingen, die passende Musik lief. Ich musste eigentlich wirklich nur noch hineingehen, habe ich so auch Gott immer wieder erzählt. Aber die Tür blieb zu und ich tat, was Menschen tun, wenn sie sich nicht eingestehen wollen, dass eine Tür zu ist und bleibt. Ich klopfte nochmal, stärker, dann auch mit eloquenten und absolut logischen Begründungen, warum das nur Sinn macht. Ich erklärte mich, ich strengte mich an, wurde freundlicher, klüger, noch verständnisvoller. Ich versuchte genau die Person zu werden, für die man diese Tür doch wohl öffnen müsste. Nichts. Das Perfide an geschlossenen Türen ist, irgendwann willst du nicht mehr nur hindurch. Du willst, dass sie aufgeht, damit bewiesen ist, dass du richtig bist, dass du lebenswert bist und dass du dich nicht geirrt hast. Und dann steht da diese Tür. Einfach nur Holz, Metall, Klinke, Schloss, aber in deinem Kopf wird sie zum letzten Urteil über dein ganzes Leben. Katy Perry singt in ihrem Lied Firework sinngemäß, dass vielleicht alle Türen zu sind, damit du eine öffnen kannst, die dich auf den richtigen Weg führt. Da möchte ich ein bisschen brechen. Niemand in dieser Situation möchte das hören. Ich möchte das nicht mal auf einer Tasse lesen. Das ist viel zu sauber. Wenn eine Tür vor dir zufällt, während dein Herz noch halb drin hängt, dann denkst du selten, ach, kein Thema. Dann wird Gott wohl gerade meine Route optimieren. Du denkst eher so ein verzweifeltes Aufmachen. Bitte. Nur dieses Einmal. Das ist der eigentliche Schmerz geschlossener Türen. Nicht, dass wir nicht hineinkommen, sondern dass wir uns irgendwann fühlen, als wären wir draußen vergessen worden. Als hätten wir uns schon wieder zum Idioten gemacht. Dabei laufen sogar in der Bibel Menschen gegen verschlossene Wege, obwohl ihre Absichten gut sind. Das Wichtige ist dieser Gedanke. Ein Nein ist nicht automatisch Gottes Abwesenheit. Kennst du diese Sehnsucht nach einem letzten Versuch? Dieses einmal schreibe ich noch. Einmal erkläre ich es jetzt noch verständlicher. Vielleicht, wenn ich noch deutlicher zeige, was ich kann, was ich fühle und anzubieten habe. Und wenn es dann nicht klappt, dann ist es auch okay für mich. Wirklich. Ehrenwort. Und 3 Tage später stehen wir wieder vor derselben Tür. Mit dem neuen Argument in der Hand und dem Selbstwert irgendwo im Rucksack. Das ist ja das Gemeine. Wir klopfen irgendwann nicht mehr, weil wir den Raum dahinter brauchen. Wir klopfen, weil wir von der Tür ein Urteil verlangen. Sie soll aufgehen und damit sagen, du bist wichtig. Du bist liebenswert. Und du hast dich nicht lächerlich gemacht. All die Zeit war nicht umsonst. Aber Türen sprechen nicht. Menschen manchmal auch nicht. Institutionen schicken automatisierte Absagen. Beziehungen versanden in 2 grauen Häkchen. Und das Leben hält sich leider nicht an die Regel, dass ehrliches Bemühen immer mit einem würdigen Schlussgespräch belohnt wird. Manche Türen bleiben einfach zu. Ohne Erklärung. Ohne diesen Moment, in dem der andere endlich erkennt, was er an uns hatte. Während im Hintergrund Beyoncé einsetzt und sogar der Briefkasten betroffen schaut. Tja, hättest du mal damals zugeschlagen, jetzt ist rum. Und dann kommt zur Trauer noch die Scham. Die Scham, zu lange gewartet zu haben, zu oft zurückgegangen zu sein. Zu viel Hoffnung in eine Klinke investiert zu haben, die sich ehrlicherweise keinen Millimeter bewegt hat. Ich glaube, wir sollten sanfter mit der Version von uns umgehen, die da stand. Die war nicht dumm, die war hoffnungsvoll. Und die hat nicht deshalb gewartet, weil sie keinen Stolz hatte. Die hat gewartet, weil hinter dieser Tür was lag, das ihr kostbar war. Liebe vielleicht, Zugehörigkeit und Sicherheit. Man muss die erste Tür nicht schlecht reden, um sich von ihr zu lösen. Das ist mir wichtig. Nicht jede Beziehung, die endet, war sowieso ein Irrtum. Und nicht jede Firma, die uns nicht nimmt, wäre eine Katastrophe gewesen. Manchmal wäre es schön gewesen. Und manches fehlt. Es tut noch weh, obwohl wir längst verstanden haben, dass es nie anders gewesen sein wird. Dieser Satz von Katy Perry ist deshalb schön und ein bisschen gefährlich zugleich. Vielleicht sind wirklich alle Türen geschlossen, damit wir eine öffnen können, die uns auf den richtigen Weg führt. Aber ich möchte daraus kein geistliches Escape Room-Spiel machen, bei dem Gott irgendwo hinter so einer Wand sitzt und denkt, mal sehen, wann er endlich den richtigen Hinweis findet. Gott spielt nicht mit unserer Orientierungslosigkeit. Und er braucht keine verschlossene Tür, um uns zu erziehen. Ich glaube nicht, dass jeder Verlust absichtlich vor uns aufgebaut wurde, damit wir später eine hübsche Lektion daraus ziehen. Aber ich glaube, dass Gott sich von einer verschlossenen Tür nicht aussperren lässt. Das ist für mich der entscheidende Gedanke. Gott ist nicht nur in dem Raum, in den ich unbedingt hinein wollte. Der ist nicht an die Zusage eines Menschen gebunden, nicht an einen Arbeitsvertrag oder eine bestimmte Zukunftsversion. Der sitzt nicht hinter der geschlossenen Tür und wartet, ob ich mich genug anstrenge. Vielleicht steht er die ganze Zeit neben dir, ohne Ersatzplan auf Hochglanzpapier. Er mit dieser leisen Gegenwart, die erst fast ärgerlich unspektakulär ist, ohne Lichtstrahl und kein Chor. Nur ein Gedanke, der sich langsam in uns schiebt. Du musst hier nicht sterben. Du darfst gehen. Du darfst die Hand von der Klinke nehmen, selbst wenn sie zittert. Du darfst aufhören, dein ganzes Leben in den Spalt unter einer Tür zu schieben, durch den nie eine Antwort zurückkommt. Stattdessen kannst du einen Schritt zurücktreten, feststellen, dass es hinter dir noch mehr Raum gibt. Die 2. Tür ist oft weniger beeindruckend, weil sie nicht die 1. ist. Ina Müller hat mal gesungen, ich rechne immer noch in Mark um. Und dabei erzählt sie von ihrem Ex-Freund. Der hätte jetzt die Tür aufgehalten. Und auch sonst alles besser gemacht als Jens. Aber so ist es eben. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir diese zweite Tür so lange übersehen. Sie sieht nicht aus wie die große Entschädigung. Die verspricht, alles wieder gut zu machen. Sie ist vielleicht nur ein Anruf, den wir beinahe wegdrücken. Eine Einladung, zu der wir keine Lust haben. Da kann ich auch echt ein Lied von singen. Ein Gespräch mit jemandem, den wir bisher nur flüchtig kannten. Manchmal ist die zweite Tür auch gar kein neuer Mensch oder ein neuer Job. Manchmal ist sie ein Morgen, an dem wir zum ersten Mal nicht mehr als erstes nachsehen, ob die alte Tür sich vielleicht doch noch geöffnet hat. Das klingt klein. Aber Heilung ist oft klein. Sie kommt ohne Trompeten. Sie räumt erstmal nur die Schuhe aus dem Flur. Sie löscht einen alten Chat nicht unbedingt, aber sie hört auf, ihn täglich zu öffnen. Die wird dir nicht sagen, es war alles gut so. Aber sie sagt dir, das, was war, war nicht alles. Dein Leben war da noch nicht vorbei. Vielleicht habe ich deswegen diese älteren Menschen vom Chibo nie ganz vergessen. Damals habe ich nur eine Gruppe gesehen, die vollkommen grundlos vor einem geschlossenen Laden stand. Heute sehe ich was anderes. Sie wussten, hinter welcher Tür an diesem Morgen ein Tisch stand. Keine neue Welt. Kaffee, Kuchen, ein Stuhl, ein paar bekannte Gesichter. Jemand, der sagt, ach, da sind sie ja. Das ist manchmal die zweite Tür. Unspektakulär. Und auch hier stimmt nicht alles. Nur eine Tür, hinter der jemand einen Stuhl freihält, einen Kaffee bestellt, deinen Namen kennt. Und während du noch glaubst, dein Leben sei vor der ersten Tür stehen geblieben, hat es anderswo längst einen Tisch für dich gedeckt. Die erste Tür muss nicht schlecht gewesen sein. Ihr Verschlossensein muss auch nicht schön geredet werden. Aber sie darf aufhören, die einzige Tür deines Lebens zu sein. Ich glaube, Gott ist oft ein Gott der zweiten Tür, der dir nicht erklärt, warum die erste geschlossen blieb. Eher einer, der dich davor nicht alleine sitzen lässt. Einer, der deine wundgeklopfte Hand nimmt und sie nicht nochmal gegen das Holz führt. Und irgendwann, wenn du dich umdrehst, dann siehst du sie. Die zweite Tür. Nicht weit weg. Nicht golden. Einfach nur weit offen.